Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu dieser Ladies Night. Ich darf euch heute Abend in ein tolles Thema mitnehmen. Zuerst möchte ich mich aber kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Also, mein Name ist Manuela Barthel. Ich bin 46-jährig und ja, ich gebe zu, meine Schuhe sprechen nicht für mein Alter. Aber man schließe nicht vom Aufsehen auf das Innere, gell? Nein. Wie gesagt, ich werde 46. Es ist nicht zu überhören, dass ich nicht aus Deutschland komme. Ich bin Schweizerin und ich bin seit Januar 15 lebe ich in Deutschland und bin mit diesem sympathischen Kerl dort verheiratet, der heute extra gekommen ist, für meinen Beistand zu leisten. Genau, und beruflich unterwegs bin ich im medizinischen Bereich. Ich habe die letzten 22 Jahre in der Schweiz als Praxisassistentin gearbeitet, bin jetzt in einer Weiterbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin und werde hoffentlich nächstes Jahr abschließen. Die Life Church ist unser geistiges Zuhause, unsere Gemeinde, und ich kann nur sagen, es hat viele tolle Menschen hier und jeder Einzelne ist ein Schatz auf seine eigene Art. Nun, wir alle kennen das, Probleme, Not, Verluste, und es gibt Zeiten, da sind wir auf Hilfe angewiesen und dass sich jemand unser annimmt, sich jemand vielleicht auch um uns kümmert sogar. Und sicher ist, dass gewisse weltliche Dinge vielleicht in die Arbeit stürzen, zu viel arbeiten oder Fernseh schauen oder vielleicht Alkohol sogar und Drogen, aber auch die Religiosität und gewisse Gesetzlichkeit nicht helfen. Aber was oder wer dann? Und deshalb sind wir heute Abend beieinander, um das herauszufinden. So viel zum Thema verlierend gewinnen. Ich spreche heute von einem Gleichnis, das Jesus einem Gesetzeslehrer erzählt hat, der wissen wollte, was er tun müsse, für das ewige Leben zu erben. Der barmherzige Samariter. Eine Geschichte, die eigentlich sehr bekannt ist, die man auch schon bei den Kindern schon lernt, vielleicht mit auszumalen, mich persönlich natürlich auch, in dem Sinne etwas auch beschäftigt, weil es mit meinem Beruf zu tun hat auch, aber auch sonst finde ich es eine sehr interessante Geschichte. Und die beginnt folgendermaßen. Ein Mensch begibt sich auf eine Reise. Er startet in Jerusalem und sein Ziel ist etwa 25 Kilometer weit entfernt, und das ist Jericho. Jericho ist übrigens die tiefgelegenste Stadt der Erde, 259 Meter unter dem Meeresspiegel, und ist eine grüne Oase inmitten der Geröllwüste. Sie wird im Alten Testament als die Palmeninsel auch genannt. Ob es eine Frau oder ein Mann ist, wissen wir nicht. Steht ein Mensch. Ich entscheide mich aber, die männliche Form zu nehmen, weil ich vermute, es war eher ein Mann als eine Frau, der alleine unterwegs war. Und es ist einfach einfacher. Aber die Frauen sind selbstverständlich auch gemeint. Wir sind alle auf der Reise, stimmt's? Etwas länger als 25 Kilometer. Ich würde es mal in Jahre umrechnen, wenn das überhaupt geht. Ich als Mathe-Genie, gell? Ich würde sagen, unsere Reise ist im Durchschnitt 80 Jahre, mittlerweile sogar 90 oder 100. Und unser Ziel ist nicht Jericho, sondern die Ewigkeit. Weil der Mensch ist für die Ewigkeit bestimmt. Und ich hoffe, dass wir alle uns mal in der Ewigkeit auch sehen, und zwar bei Gott, mit ihm zusammen. Nun, der Weg von Jerusalem nach Jericho, der führt, muss man wissen, durch ein Wüstental hindurch. Das Tal heißt Wadi Kelt. Ich habe hier ein Bild mitgenommen. Es gibt auch grünere Abschnitte, es ist ein relativ langes Tal. Heute auch ein Pilgerweg, man kann Wanderungen machen. Sei sehr schön, so nebenbei. Ein Wadi ist ein Tal oder auch ein Flusslauf. Und zu den Zeiten Jesu war das eine gefährliche Sache. Warum? Weil es von den Naturereignissen her gefährlich war, weil wenn es mal regnete, konnte es sehr schnell zu Sturzfluten kommen oder auch entfernte Gewitter, also nein, Hochwasser konnte es geben und auch Sturzfluten geben durch die Gewitter. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass in diesem Geröll viele Höhlen sind, wo sich vielleicht Menschen aufhalten, die dem anderen nicht so gut gesinnt sind. Räuber, Verbrecher, komische Gestalten, ja. Und so auch hier. Unser Reisende auf dem Weg wurde nämlich überfallen. Er wurde ausgeraubt, er wurde verprügelt, er wurde ausgezogen und zu guter Letzt halbtot liegen gelassen. Das Leben kann einem manchmal auch schlagen. Sicher wurdest du auch schon bestohlen. Vielleicht an Hab und Gut. Vielleicht bist du krank, dir wurde die Gesundheit gestohlen. Vielleicht hast du große Probleme, hast Nöte und Sorgen und hast die Freude verloren. Sie wurde dir gestohlen. Oder wurdest über den Tisch gezogen, wurdest beschissen. Kennst du das? Ich glaube ja, und ich auch, leider. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da hat mich das Leben geschlagen. Es hat mich gequält. Ich hatte sehr große Sorgen damals und war wirklich, ja, am Ende irgendwie. Und auch unser Mann am Boden hat große Not. Er liegt da. Dieser Überfall hat ihm eigentlich alles gekostet. Er wurde komplett ausgeraubt. Er hatte sicher zu trinken dabei, Nahrung. Vielleicht wollte er was verkaufen in Jericho. Wer weiß, was er alles dabei gehabt hat. Nichts hat er mehr. Ihm wurde alles gestohlen. Komplett ausgeraubt. Er hatte nichts mehr. Und als ob das nicht schon reichen würde, man hat ihn auch noch halbtot liegen gelassen. Sie haben ihn geschlagen. Wahrscheinlich mehrere Männer haben ihn mit Händen und Füßen getreten und haben sich wahrscheinlich gut gefühlt dabei. Sie hatten Macht über ihn. Sie haben ihn so richtig einfach, ich sage es jetzt fast berndeutsch, zur Sau gemacht. Vermutlich war dieser Reisende mal ein selbstsicherer Mann, weil alleine macht man sonst so eine Reise nicht. Er hat wahrscheinlich gedacht, das geht alles, ich schaffe das, das ist kein Problem. Vielleicht hat er das schon x-mal gemacht und es ist nie was passiert. Also es braucht doch einen gewissen Mut auch dazu, sowas zu machen, so durch so ein Tal, durch ganz alleine. Ja. Also dieser Mut und Stärke wurde ihm auch geraubt. Kann Angst auslösen. Seine Kleider hat man ihm weggenommen. Nackt liegt er da, ohne Kleider. Nackt. Hey, wie demütigend ist das denn? Wie erniedrigend ist das denn, einem Menschen die Kleider auszuziehen und ihn einfach liegen lassen? Was für eine Erniedrigung. Er wurde klein gemacht. Seelisch und auch körperlich, halbtot. Seine Gesundheit und fast sein Leben hat er verloren. Nun liegt er da, auf dem kalten, steinigen, harten Boden, gequält vor Schmerzen. Er hatte ganz sicher Hunger. Und er friert. Auch in der Wüste kann man frieren. Schwer verletzte Menschen frieren immer. Er hat sicher auch Durst gehabt. Wie lange liegt er schon da? Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt das nicht. eine Stunde, einen halben Tag, einen Tag? Wir wissen es nicht. Aber meine Lieben, es gibt Hoffnung. Zufällig nämlich läuft ein Priester auf dieser Strecke. Endlich Hilfe. Und er hat ihn auch gesehen. Er hat ihn gesehen, aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat die Straße, also die Seite gewechselt. Ist das zu fassen? Ein halbtoter Mensch hier am Boden und er? Ich kann das fast nicht verstehen. Ich bin einfach nur froh, dass auch noch ein Levit zufälligerweise diesen Weg nahm. Da kommt sicher Hilfe. Aber auch er wechselt die Seite. Und ihr Lieben, in den Vorbereitungen hat mich diese, Begebenheit sehr, sehr beschäftigt. Wie ist es möglich, dass zwei geistige Personen, wohlverstanden, den armen Mann sehen und Schritt umkehrt, einfach auf die andere Seite gehen? Wie geht sowas? Wie ist das möglich? Und es ist ja nicht mal so hurtig, hurtig 8 Meter über den Asphalt zu laufen. Ja? Schaut euch das mal an. Das war eine mühsame Sache, auf die andere Seite zu kommen. Es war ja alles Geröll. Wieso? Wieso machen Sie das, diesen Aufwand? Das Einzige, was diesem Verhalten Sinn gibt, ist Angst. In dem Fall ist es Angst, sich zu verunreinigen. Weil der Priester und der Levit, also das waren Juden, und sie kamen eventuell sogar vom Dienst im Tempel, nahmen diesen Weg. Das weiß ich nicht, ich spekuliere jetzt. Und die Juden, die lesen die Tora, das sind die 5 Bücher Mose, und sie haben auch ganz viele Gesetze und Regeln, wie sie sich verunreinigen oder respektive reinbleiben. Und eines davon, und ich denke, das ist ausschlaggebend für dieses Verhalten, werde ich jetzt kurz vorlesen, eine dieser Regeln. Wer einen toten Menschen, toten Gebeine oder ein Grab berührt oder zum Zeitpunkt des Todes eines Menschen im selben Haus anwesend ist, hat sich verunreinigt. Wir sehen also, sie haben sich komplett korrekt verhalten. Sie haben das Gesetz eingehalten. Sie haben ihre Sache gut gemacht. Es war gesetzlich ganz richtig, ihn liegen zu lassen, den Mann am Boden. Ich kann mir vorstellen, sie haben ihn gesehen und gedacht, bloß weg hier, ich will mich nicht verunreinigen, ich falle quasi in Ungnade, ja, bloß weg hier. Und ich finde, aus dieser Begebenheit, aus dieser Tatsache lernen wir ein ganz wesentliches Prinzip, ich finde ein Grundprinzip des christlichen Glaubens, nämlich, ich werde jetzt provokativ, meine Lieben. Das Gesetz, die 10 Gebote, frommes, religiöses Verhalten, ich sage sogar frommes Gehabe, hilft den Menschen nicht. Aber nicht. Gar nicht. Und der Priester und der Levit verkörpern genau das. Sie verkörpern nämlich die Gesetzlichkeit und die Religiosität. Aber Leute, wo bleibt das Herz? Hier liegt ein Mann, halbtot. Zur Erinnerung möchte ich nochmal sagen, Jesus sagt dieses Gleichnis einem Gesetzesgelehrten. Und ich sage nur, dieser wird hier ganz schön herausgefordert, und zwar auf verschiedenste Art und Weise. Das Gesetz fordert Gerechtigkeit, ein Nicht-Einhalten der Regeln fordert Wiedergutmachung. Und im Alten Testament, in der Zeit vor Jesu, geschah das durch den Hohepriester einmal im Jahr am Versöhnungstag in der Stiftshütte. Und warum? Gott hat sich da schon Gedanken gemacht, weil niemand die Gebote einhalten kann. Niemand. Es bringt kein Leben, keine Wiederherstellung und wir sehen auch keine Hilfe. Es richtet den Menschen nicht auf. Und mir ist jetzt wichtig, euch zu sagen, dass Gott seine Gründe hatte, weshalb er die 10 Gebote Mose gegeben hatte. Gottes Gedanken sind gut. Ich will das nicht schlecht machen. Ja? Er hatte seine Gründe. Und das mag jetzt vielleicht etwas widersprüchlich klingen, aber man muss die Dinge auch im Kontext sehen. Und das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich noch weiter darauf eingehen würde. Und ich danke einfach, dass die 10 Gebote und dieses Wiedergutmachen auch zukunftsweisend ist, und zwar auf Jesus, weil er hat schlussendlich alle Forderungen erfüllt. Er hat alle Forderungen erfüllt und das lesen wir im Römer 8. Nun, wir gehen wieder zurück zu unserem armen Kerl, der immer noch am Boden liegt. Ja, hat ihm keiner geholfen. Zweimal wurde er gesehen, zweimal wurde er eigentlich ignoriert, einfach so mal liegen gelassen. Und ich finde, es wird jetzt schon langsam Zeit, dass da mal was Positives passiert. Das ist langsam etwas demoralisierend hier, dass Hilfe kommt. Dass jemand kommt, der nicht Angst hat. Glaubst du, dass Helfen Angst machen kann? Ich lasse es mal so im Raum stehen. Aber wir hoffen jetzt, dass jemand kommt, der einfach Mitgefühl hat mit diesem Mann. Einer, der einen anderen Blickwinkel hat. Einer, der nicht Angst hat vor den Gesetzen, sondern einfach, ich sage es jetzt mal salopp, das Herz am richtigen Fleck. Ja. Für den Mann, der immer noch am Boden liegt. Ein Mann aus Samarien läuft des Weges und er sieht ihn und die Bibel sagt, er ist innerlich bewegt. Er geht zu ihm hin, er kniet sich nieder, er spricht ihn sicher an, gibt ihm was zu trinken und er verbindet seine Wunden, steht mit Wein und Öl. Und liebe Frauen und Männer, wisst ihr, wer dieser Samariter ist? Wisst ihr, wer das verkörpert? Jesus, genau. Der barmherzige Samariter ist Jesus. Ups, ich bin da schon irgendwie rangekommen, ist ja wurscht. Er sieht ihn und er ist innerlich bewegt. Und Jesus ist immer innerlich bewegt, wenn er Menschen leiden sieht. Und er ist innerlich bewegt, wenn er dich leiden sieht. Kannst du das glauben? Dass er dich sieht und bewegt ist, wenn es dir schlecht geht? Wenn du am Boden liegst und nicht mehr weiter kannst? Wenn deine Sorgen zu groß sind, kannst du das annehmen, dass er dich sieht? Ich möchte euch da eine Geschichte erzählen dazu. Das ist vor etwa 10 Tagen passiert auf der Arbeit. Ich pflegte einen 56-jährigen Mann, der hatte mehrere Hirnschläge erlebt und er hatte durch das schwere Sprachstörungen. Er konnte eigentlich fast nicht mehr sprechen und er war massiv verlangsamt in allen seinen Aktionen und man merkte, dass er seine Hirnleistung einfach sehr, sehr beeinträchtigt war. Ich habe ihn versorgt und ich habe gemerkt, er wollte mir etwas sagen. aber er konnte nicht. Er konnte es mir nicht sagen. Er hat mich angeschaut und ich habe gemerkt, dass es rotiert im Kopf, dass er irgendwie weiß, was er will, aber er kann es nicht formulieren. Er hat mich angeschaut mit einem Blick. Ich kann es fast nicht beschreiben. Einfach eine Ohnmacht, Hilflosigkeit, ein Blick, fast unbeschreiblich. Ein Blick, geschlagen vom Leben, geschlagen von der Krankheit respektive von den Folgen. Und als ich dann auf dem Heimweg war, im Auto, ich habe eine halbe Stunde Fahrt immer, und das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil so kann ich immer noch ein bisschen die Patienten abgeben. Und ist mir plötzlich einfach dieser Blick in den Sinn gekommen und ich musste weinen. Ich habe geweint, wie ein kleines Kind im Auto. Ich musste weinen ab diesem Blick. Und ich habe gesagt, Herr, was ist los? Was ist los? Ich habe schon viele Blicke gesehen. Ich habe schon viele Geschichten gesehen. Was ist los? Und die Antwort kam postwendend. Du fühlst meinen Schmerz und weinst meine Tränen, wenn ich Menschen leiden sehe. Das waren die Worte von Jesus. Und glaub mir, ich musste noch mehr weinen. Ja, also ich war... Nein, echt, es war wirklich... Es hat mich bewegt, weil es ihn bewegt, weil es Jesus bewegt, wenn es einem schlecht geht. Und dieser Blick, Leute, es bewegt Jesus tief im Herzen. Das ist nicht einfach so, ja, ein bisschen Mitleid, ja, der Kerl am Boden, ja, mal schauen, ist ja nicht so schlimm. Nein. Er leidet mit, tief drin. Und so ist Jesus. Barmherzig, bewegt bei Anblick von Leid. Und er ist der Mann, der ihm geholfen hat am Boden. Und er hilft auch dir, weil er nicht anders kann. Er kann nicht anders. Seine Wunden sind versorgt, ja. Seine Wunden sind versorgt. Er hebt ihn auf sein Tier, steht. Ich gehe davon aus, es ist ein Maulesel. Macht sich auf den Weg. Und jetzt beginnt's. Das stellt mich irgendwie auf. Merkst du, wie dieser Mann plötzlich irgendwie beginnt zu gewinnen? Der Samariter, Jesus, hat sich ihm angenommen. Er hat ihn gesehen. Er hat gedacht, er ist es wert, dass man sich um ihn kümmert. Er hat ihm seine Würde wiedergegeben. Er hat ihn ganz sicher zugedeckt. Und er ist nicht mehr alleine. Er hat jemanden, der sich um ihn kümmert, weil er selber nicht mehr kann. Und das Ziel des Samariters war eine Herberge. Er kümmerte sich dort auch um den Verletzten, musste aber dann später weiter. Und er beauftragte dann den Wirten, für ihn zu sorgen. Er bezahlte ihm 2 Denare und hat gesagt, schau du zu ihm, dass es ihm wieder gut geht, pepple ihm quasi wieder auf und ich komme wieder und dann bezahle ich dir den Rest. Jesus, der barmherzige Samariter, bringt die Verletzten in die Herberge. Und die Herberge, die Herberge ist die Gemeinde. Die Gemeinde, liebe Leute. Eine Gemeinde wie die Life Church, diese hier, eine coole Gemeinde. Aber es gibt noch viele andere coole Gemeinden. Die Herberge ist die Gemeinde. Er bezahlte dem Wirten 2 Denare. 1 Denar, ich habe das natürlich nachlesen müssen, 1 Denar war ein Tageslohn. Das heißt, er hat ihm für 2 Tage bezahlt. Und jetzt denken wir gut nach. Jesus ist gestorben, war 2 Tage weg und am 3. Tag ist er wiedergekommen. Er hat ihm 2 Tage bezahlt und gesagt, ich komme wieder. Ist das nicht cool? Ich finde das einfach cool. Er kommt wieder. Klar, wir denken ja, das müsste ja morgen sein. Wir wissen es nicht, wenn er wiederkommt. Ja, ist auch besser so wahrscheinlich. Aber er kommt wieder. Und ich finde das einfach cool. Und bis dahin, meine Lieben, dürfen wir uns in der Gemeinde um die verletzten Menschen kümmern, dass sie gesund werden. Menschen mit Sorgen und Nöten werden in der Gemeinde gesund gepflegt. Ich finde, das ist eine große Ehre. Eine große Ehre für die Gemeinde, für die Menschen in der Gemeinde, dass Jesus ihnen Menschen anvertraut. Er vertraut darauf, dass du und ich meinen Job machen hier. Oder wo auch immer ihr seid. Er vertraut uns Menschen an. Wir kriegen ein Vorschussvertrauen quasi. Und Menschen helfen, das kann auf ganz verschiedene Art und Weise geschehen. Das gibt so viele Arten, wie man das machen kann. Aber ich denke, es beginnt vor allem einfach mal damit, dass man die Menschen sieht. Sehen und wahrnehmen, die Menschen. Vielleicht mal ein Gespräch führen. Es brauchen nicht immer alle das volle Paket an Hilfe. Es gibt Menschen, die sind alleine in der Gemeinde. Es gibt Menschen, die haben sonst keinerlei Kontakte als die Gemeinde. Wie sind die froh, wenn sie jemand haben, der sich mit ihnen einfach unterhält? Vielleicht brauchen sie praktische Hilfe. Vielleicht bist du der praktische Typ. Vielleicht bist du auch jemand, der eher still ist und im Verborgenen betet. Ist alles in Ordnung. Und es gibt noch viele andere Wege. Und es heißt ja auch, viele Wege führen nach Rom. Ich sage es jetzt mal so. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr wach seid und die Menschen bewusst anschaut. Ich ermutige euch dazu. Schaue in ihre Augen. Schaue auf ihre Körperhaltung. Ihre Mimik, ihre Gestik. Krankenbeobachtung gehört zu meinem Hauptteil in meinem Job eigentlich. Und es läuft ganz viel über den nonverbalen Weg. Und es ist auch bei gesunden Menschen so. Aber wir sind ja alle irgendwie manchmal nicht ganz so gesund. Also man kann auch bei allen Menschen läuft alles sehr viel über den nonverbalen Weg, über Mimik, Gestik, Haltung und so weiter. Seid wachsam. Lasst euch vom Geist führen, wenn er euch irgendwie anstupst und einen Menschen zeigt und sagt, geh doch mal zu ihm. Und ich sage dir, du brauchst keine Angst zu haben. Du brauchst keine Angst zu haben, weil du wirst nicht überfordert. Und das Beste ist, du bist ja nicht allein, weil du in der Gemeinde bist. Und die Gemeinde ist wie eine Familie. Da ist man nicht allein. Muss man nicht alleine sein. Und der letzte Vers in der Bibel dieses Gleichnisses sagt, dem Gesetzeslehrer, der ja fragt, gehe hin und tue ebenso. Also das ist auch ein Auftrag an die Gemeinde. Hat nicht der arme Mann, der auf dem Weg nach Jericho am Boden zerstört war, im Wüstental Wadi Kelt, einen absoluten Lotto-Sechser gemacht? Ich beginne gerne aufzuzählen. Also er lebt Annahme und Hilfsbereitschaft. Liebevollen Umgang und menschliche Anteilnahme. Wiederherstellung seiner Würde. er gewinnt sicher auch Bekanntschaften, weil in einer Herberge ist viel Betrieb. Da gehen die Leute rein und raus, essen dort, schlafen dort, was auch immer. In einer Herberge ist immer viel los. Also der Mann hat ganz sicher Bekanntschaften gemacht. Und das Wichtigste, er erlebt einen ganz außergewöhnlichen Mann, der ein Maximum an Barmherzigkeit in sich hatte und sich ihm angenommen hat. Liebe Frauen, ich habe zu Beginn kurz geschildert, dass ich selber so dran war. Geschlagen vom Leben. Und die Kehrtwendung brachte der barmherzige Samariter. Er hat mich gerufen, ich war nicht Christ. Er hat mir gerufen, in volltrunkenen Zustand, komm zu mir. Er hat mir dann immer so Christen auf den Weg geschickt, immer diese Gläubigen, ja. Die haben gesagt, komm doch mal mit in die Gemeinde. Ich bin dann halt mit, weil mir ging schlecht und die waren lieb zu mir, ja. Ja, es war so. Es war so. Und es ist dann ein Jahr hat es gedauert, bis ich tatsächlich mich für Jesus entschieden habe und gedacht habe, doch, das ist doch irgendwie eine gute Sache mit diesem Jesus. Warum? Weil er hat mir geholfen. Er hat sich mir offenbart. Er hat mir Leute zur Seite gestellt, die Barmherzigkeit in sich hatten. Und warum? Weil Jesus in ihnen wohnt. Und ich sage dir, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, hast du die Barmherzigkeit in dir, weil das ist Jesus selbst. Es war ein langer Weg und er war nicht immer einfach. Es war nicht einfach plötzlich alles in Ordnung. Nein, es hat Jahre gedauert, Jahre. Aber Leute, ich lebe und ich bin da. Ich bin heute hier. Es geht mir gut. Ich habe einen tollen Mann. Wir haben tolle Kinder. Ohne Jesus, ich weiß auch nicht, wo ich wäre. Und wenn du heute da bist, vom Leben geschlagen, irgendwo in der Wüste liegst, leidest, es dir schlecht geht, du gesundheitliche Probleme hast, seelische Nöte, irgendwas, dann sage ich dir was, bist du bestens qualifiziert. Du bist bestens qualifiziert für Jesus. Du hast es gehört, Jesus weint, wenn er dich leiden sieht. Es bewegt ihn innerlich, wenn er sieht, dass es dir schlecht geht. Und er will dir all das, was du verloren hast, was dir weggenommen wurde, will er dir hundertfach wiedergeben oder noch mehr. Er will es dir im Überfluss wiedergeben. Er will, dass du Gewinner bist und du hast den Hauptgewinn mit Jesus. Das geht gar nicht anders. Jesus will dich persönlich aufrichten, wiederherstellen und heilen, damit es dir gut geht, weil er hat Freude an dir. Er möchte dein persönlicher Samariter sein. Die Band wird jetzt noch einige Lieder spielen und einige Beterinnen und ich werden dort stehen. Und wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du den Wunsch hast, dass man für dich betet, dann komm. Wir beten gerne für dich. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst oder einfach das Gefühl hast oder einfach neugierig bist, was ist denn das mit diesem Jesus? Wenn du Fragen hast, komm nach vorne, lass für dich beten. Du brauchst keine Angst zu haben. Wir beten gerne für dich.